Ich habe jetzt, wie angekündigt, den Bernard Schmidt in Paris am Telefon. Hallo Bernard.
Hallo, guten Morgen.
Ihr seid ja in Frankreich auch fleißig am Black Lives Matter demonstrieren, wo es ja auch, wir hatten schon darüber berichtet, einen ganz ähnlichen Fall wie den Floyd-George-Fall in Frankreich auch gibt, den Adama Traoré, wohl aus Westafrika letztendlich stammt, aber natürlich Franzose.
Mali.
Ja, was ist denn in Frankreich da los? Kannst du ein bisschen berichten?
Also der Tod von Adama Traoré liegt schon bald 4 Jahre zurück. Er starb an seinem 24. Geburtstag am 19. Juli 2016 in Persan. Das ist Teil einer Doppelstadt in der etwas weiter von der Hauptstadt entfernten Pariser Vorstadtzone, ungefähr circa 40 Kilometer nördlich von Paris. Im Unterschied zum Tod von George Floyd wurde sein Ableben allerdings nicht gefilmt. Sein Bruder sollte festgenommen werden. Also Adama Traoré ist Teil einer größeren Brüder- und Schwesternschaft. Ich glaube, die waren 17 Kinder zu Hause. Und einer seiner Brüder sollte vernommen werden und vorläufig festgenommen werden infolge einer mehr oder minder krummen Geldgeschichte. Und beim Eintreffen der Gendarmerie zog Adama Traoré es vor, abzuhauen. Entweder weil er seine Papiere nicht dabei hatte und sich nicht ausweisen konnte und deswegen nicht unnötig Zeit verlieren wollte, oder weil er manche der Gendarmen auf ungünstige Weise kannte. Er hatte sich jedenfalls selber nichts vorzuwerfen. Also es liefen keinerlei Ermittlungen gegen ihn. Er lief ungefähr 400 Meter, wurde dann jedoch eingeholt, wurde festgenommen. Es gab wohl einen jüngeren weißen Mann, der versucht hat, ihn zu befreien. Und die Gendarmerie griff daraufhin zu drastischen Mitteln. Und er wurde eben auf eine Weise festgenommen, die auch in anderen Fällen zum Tode führte. Es setzten sich nämlich drei Beamten mit insgesamt rund 250 Kilogramm Körpergewicht auf seinen Rücken und nahmen ihm die Luft zum Atmen weg. Und das längere Verbleiben in dieser Position sorgte eben für den Erstickungstod. Er war wohl nicht unmittelbar tot. Sein Tod wurde 2 Stunden danach auf der Gendarmerie festgestellt, trat allerdings möglicherweise früher ein. Die Gendarmerie weigerte sich auch zunächst, seine Familie zu informieren. Also die Mutter ruft mehrfach an zu Uhrzeiten, als er längst tot war. Und man sagte, man kann ihm nichts sagen und er ist nicht hier und kommen Sie morgen wieder. Was den Zorn steigerte, es war dann vor allem eine Schwester, die auch besonders bedauerte, dass sie zu dem Zeitpunkt zufällig nicht da war. Also eine seiner Schwestern war zu dem Zeitpunkt in Kroatien auf Urlaub und war umso bestürzter, als sie nicht im Familienkreis sein konnte und hat dann zusammen mit Freunden, Freundinnen, Bekannten und auch lokalen Aktivisten und Aktivistinnen ein Komitee gegründet, das Comité Justice für Adama, Comité Justice pour Adama, also Komitee Gerechtigkeit für Adama, das sehr aktiv ist, das insbesondere an jedem Jahrestag oder an jedem Samstag, der dem Jahrestag folgt oder vorausgeht, also immer am dritten Samstag im Juli, eine sehr erfolgreiche Demonstration in dieser Vorstadt Persan-Beaumont hinlegt, organisiert. Also da demonstrieren regelmäßig jeden Juli 3.000 Menschen. Das ist sehr viel für eine Stadt, oder Doppelstadt, die rund 30.000 Einwohner und Einwohnerinnen hat. Also im vorigen Jahr 2019 war es etwa so, dass an den Vorstadtbahnhöfen in Paris, wo man abfährt, dass die Leute hunderte Meter lang Schlange standen, um in die Züge zu kommen. Das heißt, das ist eine sehr erfolgreiche Mobilisierung. Es gab auch Demonstrationen zu dem Thema, unabhängig vom Jahrestag, in Paris. Eine sehr erfolgreiche Mobilisierung dazu war eben die am 2. Juni dieses Jahres, weil das war der Tag, als die Familie ein Gegengutachten einreichte. Es gab also 3 offizielle Justizgutachten, die durch die Staatsanwaltschaft durch den zuständigen Untersuchungsrichter in Auftrag gegeben wurden. Das erste war sehr skandalumwittert, weil ganz offensichtlich die Staatsanwaltschaft sich geweigert hatte, Sachen zur Kenntnis zu nehmen, die also in den Untersuchungsbericht keinen Eingang finden. Das heißt, am Anfang war es schon so, dass offensichtlich es ein Bemühen gab, von offizieller Seite Sachen unter den Deckel zu halten. Es ist aber nach wie vor so, dass die 3 offiziellen Gutachten jeweils behaupten, Adama Traoré sei schlicht ein Herzversagen gestorben und sei schon in schlechter körperlicher Verfassung gewesen, als die Gendarmerie ihn antraf, also nach diesem 400-Meter-Lauf. Er war allerdings Fußballer und sportlich durchtrainiert. Das heißt, es kann wohl ausgeschlossen werden, dass es einen nicht erkannten Herzfehler gegeben habe, der der dann spontan zum Tod oder jedenfalls zur schweren Erkrankung infolge dieses kurzen Laufs geführt habe. Das wäre festgestellt worden. Die Familie hat also selber auf eigene Initiative alternative Gutachten in Auftrag gegeben, die jeweils zum Ergebnis kommen, dass es sich klar um Erstickungstod handle. Und das letzte wurde eben am 2. Juni eingereicht. Und an dem Tag riefen die Familie und das Komitee zur Versammlung am Fuße des Pariser Justizpalasts auf. Und da kamen über 20.000 Menschen. Natürlich im Kontext, dass kurz davor der brutale Tod von George Floyd bekannt geworden war. Es gab jetzt eine weitere Demonstration, die länger vorher angekündigt worden war, am Samstag, den 13. Juni. Da kamen auch rund 20.000 Leute, die Polizei sagte 15.000, auf der Place de la République in Paris zusammen. Der Kontext war ein anderer. Am 2. Juni war allen klar, dass die Versammlung nicht genehmigt oder verboten war, weil alle Versammlungen bis zu 10 oder ab, nicht bis zu 10, sondern ab 10, also mit über 10, also ab 11 Teilnehmern oder Teilnehmerinnen verboten waren, was möglicherweise noch zusätzlich den Ansporn gab, Leuten zu sagen, da müssen wir jetzt hin und das unterstützen. Das war die Demo am 2. Juni am Fuße des Justizpalasts.
Ja, doch ein bisschen anders als unsere Hygienedemos, würde ich mal sagen. Aber lass uns ein Stück weitergehen. Staatspräsident Emmanuel Macron hat jetzt gesagt, dass die Französische Republik würde nichts verändern, es würde keine Denkmäler abgebaut in der Richtung. Was will er denn da nicht verändern? Welche Probleme gibt's denn da?
Also das war Teil seiner Ansprache am Sonntag, den 14. Juni, die insbesondere der Frage des Abbaus und der Lockerung der Corona-Sonderbestimmungen gewidmet war. Aber aufgrund der Aktualität, wie gesagt, am Vortag, am Samstag, den 13. Juni, gab es auch nochmal eine große Demonstration. Und infolge auch der Gegenproteste, der Reaktion der Polizei, die ihrerseits demonstriert gegen die angebliche Generalverdächtigung, der sie ausgesetzt sei, also infolge der Proteste und Gegenproteste und auch der aufflammenden Polemik von Recht, musste Macron sich dazu äußern, weil das natürlich die Öffentlichkeit beschäftigt und von der einen wie von der anderen Seite. Dieser Ausspruch von ihm war natürlich eine Reaktion auf das, was in Großbritannien, in Belgien und anderswo passierte, dass also Statuen entweder gekippt oder abgerissen oder abgetragen werden, die des Sklavenhändlers im britischen Bristol, die des britischen Königs Leopold der Zweite.
Belgischen Königs Leopold der Zweite.
Des belgischen Königs Leopold der Zweite in Brüssel wegen der brutalen Eroberung und Sklavenhaltung, Sklavenarbeit im sogenannten Belgisch-Kongo, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, die von britischen Kolonisatoren in Neuseeland, die von Südstaaten Generälen in den USA. Und da gab es dann die Polemik von rechts in Frankreich, dass Marion Marshall Le Pen, eine neofaschistische Politikerin, den Franzosen und Französinnen Angst einflößen wollte, indem sie sagte, man wird jetzt hier auch die Statuen von Charles de Gaulle und wer war es noch?
Napoleon?
Von Napoleon, dem Ersten, und von Charles de Gaulle ganz genau abtragen. Bei Napoleon würde sich das anbieten, weil er selbst, Napoleon der Erste, 1802, am 20. Mai 1802 die Sklaverei auf den französischen Antillen, also Karibikinseln, wieder einführen ließ, nachdem die Jakobiner diese am 6. Februar 1794 abschafften. Bei Charles de Gaulle gibt es keinen direkten Bezug zur Sklaverei. Man muss dazu sagen, dass jemand eine Statue von Charles de Gaulle in Nordfrankreich beschmiert hat und da dann auch mit roter Farbe seitlich angeschrieben hat, Esklavagist, also Sklavenhalter oder Sklaverei-Apologist, Apologetiker, was Unsinn ist, weil es tatsächlich keinen Bezug zwischen Charles de Gaulle und der Sklaverei gibt, die tatsächlich abgeschafft war. Als Charles de Gaulle 1940 nach London ging oder 1944 vorübergehend an die Macht kam und 1958 wieder an die Macht kam. Also das ist Idiotenwerk, aber das ist ein Einzelwerk. Das ist im Übrigen danach bekannt worden, nachdem Macron schon gesprochen hatte. Aber Macron hat da sozusagen gesagt, ja, wir halten die Hand über unsere Geschichte, wir haben uns als Nation nichts vorzuwerfen zu lassen. Das war das Signal nach rechts. Er hat gleichzeitig gesagt, ja, es wird später noch Ankündigungen geben, besondere Ankündigungen zur Gleichheit und zur Diskriminierungsbekämpfung. Also erstens gibt es die von jeder Regierung eigentlich, von jeder aufeinanderfolgenden Regierung. Es ist leeres Geschwätz oft. Und zweitens hat er nicht mal was Konkretes angekündigt zum Thema, also Diskriminierungsabbau, Rassismus, sondern er hat gesagt, ja, späterhin wird es diese Ankündigung geben. Das war sicherlich die Rede eher von Macron am Sonntag, den 14. Juni am Abend im Fernsehen, eher ein Signal, dass die Polizei sich keine Sorgen machen muss, weil die Polizei ist besorgt über die angebliche Generalverdächtigung. Es gab also am Freitag, den 12. Juni und erneut am Wochenende, am Sonntag, Demonstrationen der Polizei gegen die angebliche Generalverdächtigung, aber auch gegen die Ankündigung von Innenminister Christoph Castaner, der am vorigen Montag, also am 8. Juni, angekündigt hatte, dass, also er hat erstens gesagt, mit einer tatsächlich ungeschickten Formulierung, dass er wollte sagen, dass bei jedem Rassismusvorfall künftig tatsächlich Sanktionen erfolgen, weil es eben auch Kritik gibt an der Straflosigkeit, an ungeahnt bleibenden rassistischen Vorfällen bis hin zu Todesfällen in der Polizei. Und er sagte dann, bei jedem erwiesenen Verdacht wird künftig sanktioniert. Also tatsächlich, ein Verdacht ist nicht erwiesen, sondern eine Tatsache kann erwiesen werden. Ein Verdacht steht mal erst immer im Raum. Und diese etwas verunglückte Formulierung, er meinte natürlich nicht, dass er jetzt alle Polizisten, die grundlos verdächtigt werden, sanktioniert. Ganz im Gegenteil, er hat gemeint, er wollte sagen, nur wenn es erwiesen ist, wird auch sanktioniert, aber in vielen Fällen sei es ja nicht erwiesen. So hat er es gemeint. Aber sagen wir mal, die etwas entgleiste Formulierung, die tatsächlich unglücklich ist, weil es eine Unschuldsvermutung gibt, hat natürlich ein Einfallstor geboten, um zu sagen, hier soll künftig nur auf Verdacht hin sanktioniert werden und unschuldige Beamte werden sanktioniert werden. Er hat es dann am Wochenende präzisiert und gesagt, nein, wenn der Verdacht erhärtet ist durch erwiesene Tatsachen, so hat das auch gemeint. Aber das hat dann dazu geführt, dass es eine breite Kampagne von rechts gab, um zu sagen, hier sollen unschuldige Polizisten im übertragenen Sinne massakriert werden, also beruflich massakriert werden. Marine Le Pen, die Chefin der neofaschistischen Rechten, hat ein Kommissariat, die Polizeiwache besucht am vorigen Freitag in der Pariser Vorstadt in Villeneuve-la-Garenne, im Übrigen eine Stadt, wo es Vorfälle gab in den Trabantenstädten Ende April, nach dem 20. April, nachdem ein jugendlicher Mofa-Fahrer schwer verletzt worden war nach einem Zusammenstoß mit dem Polizeifahrzeug, und dann gab es auch vorübergehend Unruhen Ende April. Und gerade dort hat sie dann ein Kommissariat besucht. Also Macron hat auch darauf reagiert, auf diesen Druck von rechts, und hat ihm teilweise nachgegeben. Natürlich gleichzeitig betont, Frankreich ist ein Land für Leute aller Herkunft und eine universelle Republik. Das war dann eher das Signal an die anderen Teile der Gesellschaft. Aber konkret hat er nichts angekündigt, was jetzt in Richtung Bekämpfung von Polizeigewalt und oder von Rassismus ginge. Überhaupt nicht.
Ich meine, Frankreich hat ja auch eine gewisse koloniale Vergangenheit, und ich erinnere mich das so ein bisschen, dass sie auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg auch noch zwei Kolonialkriege geführt haben in Indochina und in Algerien. Wie steht's denn damit im öffentlichen Bewusstsein oder in der öffentlichen Erinnerung?
Also es wurden nicht nur zwei Kolonialkriege geführt, die du benannt hast, die größten, in China 1946 bis 1954, also sozusagen der erste Vietnamkrieg, und der zweite war dann der US-Amerikaner, unmittelbar darauf, und bis 1975 dann, und der in Algerien 1944 bis 1962. Es gab noch andere, Madagaskar 1947, ein großes Massaker, das weniger im öffentlichen Gedächtnis ist, Kamerun, ein Krieg niedriger Intensität gegen eine linke Unabhängigkeitsbewegung von 1955 bis nach der Unabhängigkeit, bis 1970. Das Land wurde offiziell 1960 unabhängig. Aber die linke Unabhängigkeitsbewegung wurde mit brutalsten Mitteln, mit Napalm eingedämmt, mit einem Krieg, der auch 200.000-300.000 Tote forderte in Kamerun. Also im öffentlichen Bewusstsein präsent sind tatsächlich die beiden Kriege, die du nanntest, Indochina und Algerien, die auch das öffentliche Bewusstsein polarisieren. Es gab ja auch 1 Million europäische Siedler in Algerien, die dann in die Metropole, also ins europäische Frankreich, zurückkehrten nach der Unabhängigkeit Algeriens 1962. Nicht alle, aber die meisten kehrten zurück oder übersiedelten, weil es gab ja auch Leute, die in Algerien geboren waren, aber Europäer waren. Die bildeten dann natürlich eine Siedlerlobby, oder in Deutschland könnte man sagen ein Vertriebenenmilieu, das vor allem in den Mittelmeerstädten in Frankreich sehr präsent ist. Im Übrigen die erste Wählerschaft, die massiv die Wahlerfolge des Front National begründete in den 80ern, war zum Teil dieses Vertriebenenmilieu, weil das ein geschlossenes Milieu ist, das zum Teil konservativ und zum Teil rechtsextrem stimmt. Das sind natürlich nicht alle, die übersiedelt sind. Es gibt auch Pieds-Noirs, so nennt man die früheren Algerien-Siedler, die kommunistisch sind. Ich kenne selber frühere Algerien-Franzosen, die Kommunisten sind. Aber die Mehrzahl wählt entweder konservativ oder rechtsextrem. Und das sind die beiden Optionen, die es in dem geschlossenen Milieu, das sich in eigenen Vereinigungen organisiert, gibt. Umgekehrt für die Linke ist natürlich der Algerienkrieg das historische Moment, in dem sich die Brutalität des Staatsapparats am manifestesten gezeigt hat. Es gab Die algerische sagt 1 Million, Frankreich sagt offiziell 30.000. Die Realität liegt bei mindestens 300.000, wahrscheinlich drüber, Toten im Algerienkrieg. Es gab den massiven Einsatz der Folter. Es gab ein Polizeimassaker mitten in Paris, das inzwischen offiziell anerkannt ist. Es gibt inzwischen offizielle Gedenkplaketten, also das seit 10 Jahren anerkannt ist, das zuvor verschwiegen und von staatlicher Seite abgestritten wurde, am 17. Oktober 1961 in Paris, an dessen Abend und in den darauffolgenden Nachtstunden 300 Algerier mitten in Paris ermordet wurden, totgeschlagen, in die Seine geworfen, ertränkt, auf den Polizeiwachen oder in den Pferderennbahnen rund um Paris, wo in den Stadien, wo die Leute festgehalten wurden, umgebracht. Das war lange ein Tabu der Französischen Republik. Es kam dann in den 90er Jahren allmählich, tauchte es wieder an die Oberfläche. Es gab ein Buch, das 1995 erschien, beziehungsweise es gab ein erstes Buch 1991, Le Silence du Fleuve, das Schweigen des Stroms, von der Journalistin Anne Tristan. Dann gab es ein Historikerbuch, ein paar Jahre später, 1995, von Jean-Luc Enaudi. Der hat dann mehrere Bücher dazu verfasst. Das bekannteste ist La Bataille de Paris, die Schlacht von Paris, in Anlehnung an La Bataille d'Alger, die Schlacht um Algier, im Algerienkrieg 1957. Und es gab dann Gedenkdemonstrationen, die in den 90er Jahren klein waren, die erst 1991 zum Jahrestag, 2001 schon größer waren. 2001 brachte dann die damals erstmals sozialdemokratisch geführte, sozialdemokratisch grün, rosa-rot-grün geführte Pariser Stadtregierung, brachte 2001 die Gedenkplakette an. Aber auf staatlicher Ebene gab es immer noch Mauern. Und 2011 kam dann aber der Präsidentschaftskandidat, der ein Jahr später gewählt war, und ein halbes Jahr später gewählt wurde, François Hollande, trat der an die Öffentlichkeit mit einer offiziellen Anerkennung dieses Massakers. Das heißt, wenn der spätere Staatspräsident ein halbes Jahr, bevor er gewählt wurde, das anerkannt hat und das ein Jahr später 2012 wiederholt hat im Amt, dann war das eine amtliche Anerkennung. Das heißt, für die Linke ist der Algerienkrieg die Erinnerung an die Brutalität des Staates, der Kolonialmacht, der Polizei, die Kriegsführung in der Kolonie, aber auch in der Metropole, also in Frankreich selbst und vor allem in Paris auch. Für die Rechte ist es das Trauma oder angebliche oder tatsächliche historische Trauma für die europäischen Siedler in Algerien.